Das schafft nicht jeder für sich alleine. Digitale Transformation ist letztlich nicht analoge Prozesse digitalisieren, sondern wenn wir das wirklich hinbekommen wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten, dann müssen wir darüber unsere Datenbasis erweitern. Nur wenn wir es schaffen, größere Datensätze zu generieren, haben wir über so einen Datenraum dann vielleicht auch mal die Chance, beispielsweise künstliche Intelligenz auf größeren Datenmengen in Deutschland zu trainieren.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde IT-Sicherheit, Fokus Gesundheitswesen, dem Sekunet-Podcast mit Markus Linnemann und Thorsten Redlich.
Gelebte Vernetzung, vertrauensvolle Zusammenarbeit durch Kollaboration zu digitaler Innovation im Gesundheitswesen. Mit dieser Vision wurde vom Bundesverband der Deutschen Industrie die Initiative Sphinx ins Leben gerufen. Mit dieser möchte eine Vielzahl von Akteuren aus dem Gesundheitswesen eine sichere Plattform für den Austausch von Gesundheitsinformationen bereitstellen. Dies umfasst nicht nur den technisch zulässigen Datenaustausch, sondern auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Akteuren, die gern auch mal im Wettbewerb zueinander stehen. Ich bin Thorsten Redlich. Herzlich willkommen zur Sprechstunde IT-Sicherheit, Fokus Gesundheitswesen. Ich darf heute Rabea Knorr begrüßen. Vielen Dank, dass du bei uns in der Sprechstunde bist. Rabea, kannst du unseren Hörern einen Einblick zu deiner Person und deiner Rolle beim BDI bitte geben?
Gerne. Mein Name ist Rabea Knorr. Ich leite die Abteilung Industrielle Gesundheitswirtschaft im Bundesverband der Deutschen Industrie. Industrielle Gesundheitswirtschaft bedeutet für uns, dass wir für die Branchen Pharmaindustrie, Medizintechnik, Biotechnologie und Health IT einstehen und natürlich als BDI für die Branchen ganz klassische Interessenvertretung machen, auf deutscher und auf europäischer Ebene. Aber zusätzlich sind bei mir in der Abteilung noch zwei Initiativen angesiedelt. Das ist mal ein bisschen praktischere Arbeit, die wir im BDI auch machen. Das ist einmal die German Health Alliance, mit der wir vor allem kleine und mittelständische Unternehmen unterstützen, im Ausland Geschäfte zu machen. Da gucken wir uns Marktzugangsbedingungen an, da gucken wir uns auch Themen wie globale Gesundheit an. Und zusätzlich die Initiative Gesundheit Digital, und da ist auch Sphinx entstanden, wo wir so ein bisschen Zukunftslabor sind für das Gesundheitswesen. Da gucken wir uns an, wo geht die Reise hin, welche digitalen Lösungen gibt es, was bieten deutsche Unternehmen schon an, aber natürlich immer mit dem Rückschluss, was brauchen wir dafür vielleicht auch noch für andere Rahmenbedingungen, um diese Lösungen noch besser in den Markt bringen zu können.
Man liest häufiger, dass wir in der Digitalisierung hintendran wären. Jetzt mit dem Blick auch international, den du gerade beschrieben hast, in vielen Themen, die ja nicht nur in Deutschland begrenzt sind. Wie groß ist denn die Kluft des Digitalisierungsgrades in Deutschland aus deiner Sicht auch im Vergleich zu anderen ausländischen Ländern oder auch Unternehmen, die dort im Ausland agieren?
Die Kluft ist nach wie vor groß. Ich glaube, Bundesminister Lauterbach hat letztes Jahr von Jahrzehnten Rückstand gesprochen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir ihm absolut nicht widersprechen würden. Also wir sehen in Deutschland, dass der Zugang zu Daten nach wie vor schwierig ist, dass Daten nicht in interoperablen Standards verfügbar sind, deswegen nicht genutzt werden können, digitale Anwendungen in der Akzeptanz noch nicht so angekommen sind. Deswegen würde ich sagen, dass der Rückstand in Deutschland tatsächlich nach wie vor sehr groß ist und wir großen Nachholbedarf haben.
Und würdest du sagen, dass das auch stark jetzt durch Regulatorik oder die viel diskutierte Bürokratie leidet? Oder sind es Innovationen, die hier und da einfach fehlen? So ein Innovationsgeist, der auch mal gerne heraufbeschworen wird, ist der denn da?
Ich glaube, der Innovationsgeist ist auf jeden Fall da, weil uns beispielsweise auch deutsche Firmen immer wieder spiegeln, dass sie neue Innovationen einfach nicht in Deutschland in den Markt bringen können. Also ich glaube, die Innovationen auch von deutschen Unternehmen oder von internationalen Unternehmen, die in Deutschland tätig sind, die sind absolut da. Aber es ist oft, gerade im Bereich Datenschutz beispielsweise, dass es nach wie vor Schwierigkeiten gibt, da Lösungen in Deutschland in den Markt bringen zu können oder dass es einfach zu lange dauert und sich dann mit dem hohen Innovationstempo, was es heutzutage in der Branche gibt, einfach nicht mehr lohnt, diesen langen bürokratischen Prozess anzugehen.
Jetzt sind ja im letzten Jahr durchaus auch einige Gesetze, gerade im Dezember, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das DGG zur Beschleunigung letztlich von Digitalisierungsvorhaben. Ist das ein Turbo, der jetzt gezündet wurde? Siehst du da schon erste Effekte, die es leichter machen, vielleicht daran anzuknüpfen, weil auch neue Technologien mit verbunden sind, die man einsetzen darf?
Von Turbo würde ich an der Stelle vielleicht nicht sprechen, aber absolut von einem Schritt in die richtige Richtung. So haben wir das auch als BDI den Gesetzgebungsprozess begleitet. Da wurden, glaube ich, ganz wichtige Schritte unternommen für uns als Industrie, beispielsweise der Zugang zu Sekundärdaten, mit denen jetzt auch die Industrie forschen darf und Zugang zu diesen Daten beim Forschungsdatenzentrum beantragen darf. Das ist ein absolut wichtiger Schritt und auch ein sehr positives Signal für den Standort Deutschland. Aber natürlich muss man sagen, dass in diesem Forschungsdatenzentrum zum jetzigen Zeitpunkt erstmal nur sehr wenig Daten zusammenkommen. Das sind die Kassendaten aus der EPA. Auch die EPA muss erst mit Leben gefüllt werden. Und das ist, glaube ich, das Krebsregister, was angeschlossen ist. Da spiegeln uns die Firmen, die wir vertreten, immer wieder, Dadurch werden sie jetzt nicht Investitionen nach Deutschland verlagern und können deswegen künstliche Intelligenz hier im großen Stil trainieren. Dennoch, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, damit wurden jetzt auch im Bereich des Datenschutzes zumindest mal kleine Stellschrauben schon mal gestellt, um Dinge voranzubringen. Aber ich glaube, von Turbo können wir an der Stelle noch nicht sprechen.
Durch deine Rolle jetzt beim BDI, du hast es gesagt, verschiedene Vertreter der Industrie, die Industrievertreter kommen zusammen und letztlich bist du Vorreiterin und Pionierin an einer Stelle dann, ja, diese Dinge natürlich mit dem BDI zusammen zu vertreten. Brauchen wir jetzt auf nationaler Ebene tatsächlich zu lange, um Innovation dann auch im Zusammenspiel mit der Politik zu treiben? Also welche Rahmenbedingungen würdest du dir da vielleicht auch wünschen dann von BDI-Seite?
Absolut, glaube ich, dass wir da noch ein Manko haben in Deutschland, Innovationen schnell in den Markt zu bringen. Also beispielsweise dauert der Prozess rund um klinische Studien sehr lange. Was wir in der Corona-Zeit gesehen haben, dass Dinge parallelisiert und beschleunigt werden konnten, ist leider nach der Corona-Pandemie auf regulatorischer oder bürokratischer Seite wieder absolut zurückgegangen. Und wir sind wieder beim Tempo von Vor-Corona-Zeiten. Und da ist natürlich unser Anspruch jetzt eigentlich höher, weil wir einmal gesehen haben, dass die Dinger schneller funktionieren können. Da hat man ja auch gesehen, zu welchen Innovationen Deutschland in der Lage ist. Aber die Prozesse haben sich leider wieder verlangsamt. Also ich glaube, an der Stelle beispielsweise Dinge zu beschleunigen, ist ganz wichtig. Das Medizinforschungsgesetz, was in diesem Jahr jetzt auf den Weg gebracht werden soll, ist da auch ein Schritt in die richtige Richtung, weil da nochmal konkret gesagt wird, wie tatsächlich anhand von Tagen gemessen, wie viel schneller sollen die Dinge in Zukunft passieren. Das ist mit Sicherheit auch ein Schritt in die richtige Richtung. Aber bei den Gesetzen, auch beim Gesundheitsdatennutzungsgesetz, muss sich dann natürlich immer zeigen, wie es auch in der Praxis gelebt wird, auch tatsächlich mit Ressourcen unterfüttert wird, um Dinge beschleunigen zu können. Aber das ist beispielsweise ein Bereich, wo wir sehen, Unternehmen gehen für klinische Studien in andere Länder und machen da eher einen Bogen um Deutschland. Und natürlich da, wo geforscht wird, kommen im Zweifelsfall die Dinge dann auch in den Markt, sodass wir sagen, die Forschung muss auch in Deutschland passieren, damit dann auch die Produkte hier in den Markt kommen.
In Deutschland reden wir ja häufig über Probleme. Es geht nicht schnell genug, so viel Bürokratie. Es gibt eine ganze Menge spannender eigentlich auch Erfolge. Erste Use Cases, die realisiert worden sind, vielleicht auch erste Stufen, die man erklimmen kann. Welche siehst du da aus BDI und sozusagen auch von den Industrievertretern? Und man hat das Gefühl, die diskutiert man häufig nicht so sehr. Also warum stellt man nicht die noch viel stärker in den Raum und erklärt den ganzen Tag, guck mal, wenn das so geht, wie du gerade auch geschildert hast, ne, wir waren in der Corona-Zeit ja eigentlich schnell, hält daran fest und so ein typischer deutscher Reflex gefühlt ist manchmal, wir gucken uns eher das Problem an und nicht so, oh, was können wir eigentlich erreichen? Wie siehst du diese Stimmungslage?
Wie du gesagt hast, ist das, glaube ich, ein klassisch deutsches Angehen. Und zugegeben sind wir natürlich auch im BDI eher darauf fokussiert zu schauen, wo sehen wir noch Hindernisse und wie können wir den noch aus dem Weg räumen, um das Leben für die Firmen noch leichter zu machen, Innovation hier am Standort, Produktion hier am Standort noch besser zu fördern. Prinzipiell sehen wir aber im BDI und natürlich auch vor allem bei mir in der Abteilung die industrielle Gesundheitswirtschaft ganz klar hier als Hightech-Branche am Standort, die hier stark ist. Ich glaube, das hat man auch im letzten Jahr sehr deutlich gesehen, nochmal mit vielen Investitionen von Firmen hier am Standort. Man wirklich sagen kann, die Grundlagenforschung gerade in Deutschland ist auf einem sehr hohen Niveau und wird von Firmen, gerade im Bereich der industriellen Gesundheitswirtschaft, enorm geschätzt, auch von internationalen Firmen. Da ist Deutschland nach wie vor ein sehr attraktiver Standort. Und dann bauen wir uns wiederum selbst wieder die Schranken auf mit Bürokratie und Regulatorik. Also ich glaube, die Chancen sind in dem Bereich absolut da, auch international da den Ruf von Deutschland hoch zu halten, vielleicht auch noch wieder weiter zu stärken. Aber wie gesagt, im Bereich der Bürokratie und Regulatorik gibt es einfach Herausforderungen, die wir dann noch abbauen müssen.
Das BDI arbeitet ja branchenübergreifend, mal der sozusagen gesamte BDI-Blick. Welche Best Practices siehst du denn in anderen Branchen, die wir am besten einfach übernehmen sollten in die Gesundheitswirtschaft? Du sagst ja, funktioniert doch da, können wir doch hier auch in der Gesundheitswirtschaft übernehmen. Gibt es da Ansätze, gibt es da Beispiele?
Also ein Beispiel, was, glaube ich, sehr klassisch dafür passt, ist tatsächlich das Beispiel von Catena X in der Automobilbranche, was uns dann auch zu unserem Projekt Sphinx bringt, wo wir uns vor 3 Jahren ungefähr im BDI auf die Reise gemacht haben, gesagt haben, okay, die Politik will das Konzept von Datenräumen ausprobieren und sich damit auf die Reise begeben. Das Ganze auch so ein bisschen natürlich im Vergleich zu anderen Datennutzungsmodellen in den USA und in China beispielsweise, in den Datenräumen als deutsches oder europäisches Konzept und sagen, wie können wir denn hier Datennutzung ermöglichen, Digitalisierung voranbringen, welche Chancen können Datenräume bieten. Und da haben wir uns tatsächlich als industrielle Gesundheitswirtschaft angeschaut, was machen denn andere Branchen und wie funktioniert es da? Und da ist beispielsweise Catena X mit dem Datenraum der Automobilwirtschaft so ein Beispiel gewesen, wo wir gesehen haben, da schließt sich die gesamte Lieferkette zusammen. Um das mal auszuprobieren, können wir die Produktions- und Lieferkette digitalisieren, dadurch Effizienzgewinne heben, aber auch Innovation, neue Geschäftsmodelle voranzubringen. Und da waren wir dann in ganz intensiven Gesprächen mit Catena X, mit vielen Experten aus der Branche, um zu schauen, was sind da Learnings, was können wir übernehmen in die industrielle Gesundheitswirtschaft, und haben uns dann auf die Reise mit Sphinx gemacht, was in der Vergangenheit andere Namen hatte, aber mittlerweile als Sphinx auf der Reise ist.
Sphinx, genau, sehr schön. Wir gehen da mal tiefer rein. Also eine Initiative der Gesundheitsindustrie, eine innovative, kollaborativen Datenraum zu schaffen, wie du sagst. Das klingt schon mal direkt nach echter Innovation. Welche Daten und Anwendungsfälle habt ihr da jetzt als erstes im Blick? Das kann ja eine ganze Menge am Ende natürlich schaffen, aber man muss ja mal mit was beginnen.
Ganz genau. Wir haben im letzten Jahr im Grunde genommen 4 Anwendungsbereiche identifiziert, in denen wir mit dem Datenraum unterwegs sein wollen. Das ist einmal der Bereich Forschung und Entwicklung. Das ist der Bereich Product Lifecycle, Produktweiterentwicklung. Das ist der Bereich Produktion und Lieferkette. Aber als langfristiger Anwendungsfall auch die Interaktion mit Ärzten, mit Krankenhäusern. Was kann auch da ein Datenraum zu beitragen? Also diese 4 Themenbereiche haben wir identifiziert. Am konzentriertesten momentan im Bereich Produktions- und Lieferkette. Da können wir natürlich auch am meisten Learnings von Catena X und von anderen Datenraummodellen übernehmen. Für den Bereich haben wir vor circa einem Monat die Zusage für eine Förderung aus dem BMWK bekommen, sodass wir da jetzt tatsächlich auch an einem ganz konkreten Projekt arbeiten, in einem Konsortium von 8 Firmen und da mit Sicherheit die meiste Geschwindigkeit deswegen jetzt in den nächsten 2 Jahren drauf haben.
Kann man sagen, dass man in diesem jetzt ersten geförderten Projekt auch sehr viel selber handeln kann, weil es ja eine Industrie, jetzt Prozess und Lieferkette, ist ja erstmal wahrscheinlich, kann man sehr viel selber auch gestalten und lernen. Kannst du unseren Hörern sagen, wie stark ist da der Datenschutz, Datensicherheit, also die typischen, sage ich mal, ne, großen Themen, die man in Patientendaten oder Medizindatenprojekten diskutiert, ist es da genauso relevant oder ist es da ein bisschen abgeschwächt, weil es vielleicht eher Prozessdaten sind, Logistikdaten sind?
Es ist ein bisschen abgeschwächt, würde ich sagen. Datenschutz und Datensicherheit natürlich dennoch ein sehr wichtiges Thema, um auch das Vertrauen auch in die Anwendungsfälle zu gewährleisten. Aber dennoch ist es genau der Grund, warum wir uns erstmal auf den Bereich fokussieren, weil wir gesagt haben, da können wir schon mal ein bisschen ausprobieren, wie funktioniert der Datenraum, wie funktioniert die Kollaboration, ohne an das tatsächlich etwas sensiblere Thema Patienten- und Gesundheitsdaten ran zu müssen, weil es tatsächlich da ja primär um Daten geht, die in den Firmen vorhanden sind, um deren Prozesse, um Daten entlang der Lieferkette, die wir tatsächlich ein bisschen einfacher miteinander vernetzt bekommen.
Jetzt sind ja dann im Sphinx oder auch in dem Projekt, könnte man meinen, Firmen, Akteure involviert, die auch gerne mal Wettbewerber sind. Denn ja, jeder baut seine Produkte und jeder möchte natürlich dort seine Geschäftsmodelle bedingen oder vielleicht auch neue Geschäftsmodelle durchsetzen. Wie verhält sich das denn jetzt in so einem Konglomerat? Ja, also ist man jetzt da Freund oder grenzt man das ab oder welches Konzept habt ihr da?
Tatsächlich lebt dieser Datenraum wirklich von der echten Kollaboration und von der ganz engen Zusammenarbeit zwischen tatsächlich Wettbewerbern an diesem Datenraummodell, an konkreten Anwendungsfällen. Aber ich stimme dir absolut zu. Ich glaube, gerade in der Pharmabranche war in der Vergangenheit natürlich jeder eher darauf fokussiert, ich mache das alleine, ich mache es am besten, ich bekomme das Patent dafür. Deswegen, so spiegeln es mir tatsächlich auch die Konzerne, hat das Datenraumprojekt auch bei uns in der Branche ein bisschen länger gebraucht, um sozusagen auf die Schiene zu kommen. Wie gesagt, wir sprechen seit 3 Jahren darüber, weil tatsächlich dieser Prozess des Umdenkens in der Branche, glaube ich, größer war. Überhaupt erstmal in dieses Verständnis reinzukommen, wenn wir die digitale Transformation wirklich umsetzen wollen, dann müssen wir das zusammen machen. Das schafft nicht jeder für sich alleine. Digitale Transformation ist letztlich nicht analoge Prozesse digitalisieren, sondern wenn wir das wirklich hinbekommen wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten, dann müssen wir darüber unsere Datenbasis erweitern. Nur wenn wir es schaffen, größere Datensätze zu generieren, haben wir über so einen Datenraum dann vielleicht auch mal die Chance, beispielsweise künstliche Intelligenz auf größeren Datenmengen in Deutschland zu trainieren.
Deutscher Datenraum, wir starten sozusagen aus der Perspektive BDI, deutscher Datenraum, aber international agierende Unternehmen. European Health Data Space, also das gesamte sozusagen Konzept, ja, in Europa auch Daten teilen zu können. Das klingt jetzt erstmal wieder sehr komplex. Wie schaust du darauf? Welchen Plan verfolgt ihr, sozusagen diese Sachen zu kombinieren oder sinnvoll voneinander abzugrenzen?
Auf jeden Fall kombinieren, würde ich sagen, nicht abgrenzen. Ich glaube, es entstehen gerade wahnsinnig viele Datenräume parallel. Ich glaube, das Ziel muss es sein, da die richtigen Schnittstellen zu schaffen und diese Datenräume miteinander vernetzbar und interoperabel zu machen. Wir nutzen tatsächlich bei uns in der Gruppe lieber das Wort Data Spaces als Datenraum, weil es offener als Konzept klingt. Ein Raum ist immer irgendwie abgeschlossen und ich glaube, diese Datenräume, die müssen offen sein, sich mit anderen Projekten zu vernetzen und auszutauschen. Wir sind tatsächlich in Deutschland gestartet. Ich glaube, irgendwo muss man letztlich starten, die Firmen, die Akteure zusammenzubringen, die Anwendungsfälle zu diskutieren. Aber wir schauen uns tatsächlich an, welche Standards können wir nutzen, um auch europäisch anschlussfähig zu sein. Beispielsweise Gaia-X, manchmal positiv, manchmal negativ belegt. Aber dennoch schauen wir, wo können wir da Dinge nutzen, um auch international dann mal anschlussfähig zu sein, wenn wir einen Schritt weiter sind. Der EHDS fokussiert sich natürlich ja viel auf Patientendaten und sozusagen die Patientendaten europäisch austauschbar zu machen. Aber auch da schauen wir natürlich in Deutschland, aber dann irgendwann auch europäisch, wie wir auch solche Datensätze an unseren Datenraum über einen Connector vielleicht anschließen und austauschbar machen können. Also da sind wir, und das ist, glaube ich, auch so die Mission des Datenraums, dass wir über diesen Datenraum schon auch versuchen wollen, auch industrieseitig Standards nochmal voranzubringen, auch uns ein bisschen auf einheitliche Standards und Interoperabilität zu committen und das nicht immer nur von der Politik und der öffentlichen Hand zu fordern, sondern auch zu sagen, wir als Industrie können da auch einen Beitrag leisten, diskutieren dann tatsächlich entlang der Anwendungsfälle, die bei uns jetzt im Fokus stehen, auch welche Standards können wir hier voranbringen und nutzen, also medizinische Datenstandards, um dann auch damit international anschlussfähig zu sein.
Industrie und Politik ziehen dann an einem Strang, würde man, hofft man sich, ja, genau, da gehen wir jetzt drauf ein. Hast du das Gefühl, dass sozusagen auch das schon sozusagen jetzt mehr und mehr möglich ist? Denn klar, die Gesetzgebung gerade rund um den EHDS ist ja das eine, das kann der BDI alleine gar nicht beeinflussen, aber natürlich die Interessen dort vertreten. Also welche Einblicke kannst du uns geben, was mit der Politik, ihr zusammen mit der Politik an Weichenstellung gerade erarbeitet, industrieintern, war ja das eine, ne? Standards, Prozesse weiterbringen, aber zusammen mit zuständigen Stellen oder Behörden vielleicht auch das übergreifende Bild prägen. Wie ist da die Zusammenarbeit, welche Berührungspunkte?
Da sind wir letztlich mit verschiedenen Akteuren tatsächlich im Austausch und suchen das ganz stark, weil ich glaube, um am Ende dieses Konzept von den vielen Data Spaces wirklich mit Leben zu füllen, müssen da öffentliche und private Stellen zusammenspielen, wie wir gerade besprochen haben. Es gibt Daten der öffentlichen Seite, die spannend sind, dann gibt es die privaten Daten, sag ich mal, die Industriedaten, die auch ein großer Datenpool sind. Das muss sicherlich Hand in Hand gehen. Wir sind tatsächlich natürlich im engen Austausch mit dem BMWK, mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, über diese Förderung, die wir jetzt für den Bereich Produktions- und Lieferkette bekommen haben. Da sind wir jetzt Teil einer Projektlandschaft, die sich halt mit Prozessen rund um die Digitalisierung in verschiedenen Branchen beschäftigen. Also da gibt es Projekte im Bereich Raumfahrt zum Beispiel, auch im Bereich Landwirtschaft, also wirklich ganz verschiedene Projekte, wo wir jetzt halt auch ein bisschen schauen, natürlich guckt jedes Projekt auf die eigene Branche, aber was sind da vielleicht auch übergreifende Erkenntnisse, die man miteinander austauschen kann, um auch nicht nur in der eigenen Branche zu bleiben, sondern vielleicht auch mal Daten aus ganz unterschiedlichen Branchen irgendwann miteinander verknüpfen zu können, wenn wir dann im Bereich Digitalisierung noch ein paar Schritte weiter sind. Also das ist, glaube ich, spannend, dass wir da den Austausch mit der Politik, aber auch mit ganz verschiedenen Projekten haben, um wirklich sehr groß zu diskutieren, wo geht denn dieses ganze Konstrukt Datenräume hin und wie kann man was in Zukunft miteinander vernetzbar und nutzbar machen.
Ist diese viele Arbeit in den Schnittstellen, in dem Verständnis, ist das, bündelt sich das dann in der Initiative Sphinx oder sind das nochmal BDI-eigene sozusagen Arbeiten, die losgelöst von Sphinx laufen? Wie wird das organisiert?
Ich glaube, da sind wir sozusagen mit der politischen Arbeit, die der BDI macht und der eher praktischen Arbeit und den praktischen Erkenntnissen, die wir über Sphinx haben, die gehen da sozusagen Hand in Hand. Natürlich gucken wir uns als BDI auch übergreifend an, wie funktioniert das Konzept von Datenräumen, wo gibt es beispielsweise noch Hemmnisse im Bereich Kartellrecht oder gerade im Bereich Datenschutz, wo müssen wir da vielleicht eine Regulatorik auch noch anpassen, um Datenräume wirklich nutzen zu können in Zukunft. Und dann ist es für uns natürlich spannend, mit Sphinx den absoluten Deep Dive zu machen im Gesundheitsbereich, das wirklich praktisch auszuprobieren, Infrastrukturen dann künftig aufzubauen Und da wiederum natürlich Learnings zu generieren und Erkenntnisse zu gewinnen, die wir dann wieder in den politischen Prozess im BDI einbinden können. Es ist sozusagen so ein bisschen Hand in Hand, die politische Ebene natürlich immer eher im BDI und dann die praktischen Erkenntnisse, die wir über Projekte wie Sphinx generieren, die uns aber, glaube ich, auch tatsächlich in guten Dialog mit der Politik bringen. Was wir sonst natürlich im BDI haben wir ja schon schnell den Ruf des Forderers. Immer fordert ihr nur bessere Rahmenbedingungen. Und ich glaube, das Projekt Sphinx, das steht auch der Industrie tatsächlich gut gegenüber der Politik. Da bekommen wir auch viel positives Feedback für, dass wir auch mal mehr in die Rolle des Machers gehen. Ne? Und würde ich sagen, okay, Datenräume ist als Konstrukt auch politisch gewünscht. Wir machen uns wirklich auch auf die Reise und schauen auch, was können wir als Industrie wirklich für einen Beitrag leisten, so ein Konzept mit Leben zu füllen und dann in den Austausch mit der Politik zu gehen, um gemeinsam zu schauen, gut, wo sind aber vielleicht noch Hemmnisse, um es dann am Ende richtig nutzen zu können.
Wie organisiert man das alles in Sphinx? Welche Rollen gibt es? Wie sind Arbeitsgruppen vielleicht geschrieben? Vielleicht kannst du noch einen Einblick darin geben, wie man sozusagen auch mitwirken kann. Jetzt sind ja schon sehr viele auch an Bord, Technologieexperten, Industrievertreter, Use-Case-Experten, sage ich mal. Das sieht man ja schon auf dem Tableau, dass das richtige geballte Kompetenz ist. Vielleicht will ja der ein oder andere noch mitmachen. Daher gib uns doch noch mal einen Einblick, wie das organisiert wird, wie man da jetzt die Wege nach vorne beschreitet.
In dem Projekt Sphinx engagieren sich mittlerweile 50 Verbände, Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und gestalten dieses Projekt gemeinsam weiter. Wir arbeiten in 8 verschiedenen Arbeitsgruppen, die parallel laufen und von Mitarbeitern aus den Firmen, aber natürlich auch aus den Verbänden organisiert werden. Das ist natürlich der Bereich Anwendungsfälle, das ist aber auch der Bereich Kommunikation, das ist auch der Bereich Governance und Vereinsgründung. Unser Ziel ist es, zu Ende des Jahres einen eigenen Verein Sphinx zu gründen. Die Mitarbeit an dem Projekt ist letztlich ganz einfach und über ein Letter of Intent strukturiert zum jetzigen Zeitpunkt, den jede Firma gerne unterzeichnen kann, die mitmachen kann. Und die Mitarbeit ist letztlich abhängig von den Kapazitäten in den Firmen. Natürlich haben wir Firmen dabei, die sehr viel Arbeit da reinstecken, die vielleicht für sich am Ende auch noch mehr Businessmodelle schon entdecken und sagen, es lohnt sich für mich, wenn wir diesen Datenraum aufbauen und sehen den Business Case schon sehr schnell für sich. Dann gibt es natürlich auch ein paar Firmen, die sagen, ich glaube an die große Vision, ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz so viel Kapazitäten reinstecken, die sich aber zu einem geringeren Maß beteiligen. Also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, je nachdem, wie viel die Firmen bereit sind, reinzustecken in das Projekt.
Du sprichst eine Vereinsgründung an. Warum dieser Schritt? Warum ein Verein?
Den Verein gründen wir, weil das Projekt, wenn es denn wirklich in die Operationalisierung geht, in den Aufbau von technischen Infrastrukturen geht, dann geht es letztlich über die Kapazität, aber auch über das Mandat von einem Verband, wie es der BDI ist, hinaus. Dann brauchen wir da wirklich eigene Strukturen, um so ein Projekt mit der richtigen Energie vorantreiben zu können. Der BDI steht total hinter dem Projekt und ist mit Sicherheit auch zukünftig darin involviert. Aber wir haben einfach gemerkt, das Projekt, du hast ja die große Anzahl an Firmen angesprochen, die dahinter steht, das wird dann zu groß, um das als ein Projekt im BDI richtig gut organisieren zu können.
Wenn man das jetzt auf die nächsten vielleicht 12-24 Monate mal legt, ne, klassisch die Frage, was wünschst du dir, was glaubst du, was an Effekten, was tritt da jetzt ein in den nächsten Monaten an ersten Ergebnissen?
Unser Fokus zurzeit ist tatsächlich die Vereinsgründung und da hoffen wir natürlich, dass auch dem Verein dann möglichst viele Firmen beitreten, die vielleicht jetzt schon engagiert sind, aber vielleicht auch Firmen, die jetzt noch nicht engagiert sind. Das ist natürlich noch mal ein bisschen größere Hürde als der jetzige Letter of Intent. Von daher ist das, glaube ich, für uns absoluten Erfolg, wenn wir möglichst viele Firmen gewinnen, dann auch in den Verein einzutreten. Und dann auf 24 Monate geschaut, geht es natürlich dann wirklich in den Aufbau der technischen Infrastrukturen, in die Ausarbeitung der ersten Anwendungsfälle und da, sage ich mal, die Entwicklung erster Minimal Viable Products. Das ist dann ein Erfolg, ne, wenn wir wirklich auch die Infrastrukturen stehen haben und man dann die ersten Datenflüsse wirklich auch ermöglichen kann.
Wir als Seconet schauen natürlich immer auf Datenschutz, Datensicherheit und Ähnliches, deswegen vielleicht am Rande nochmal jetzt auf diese Perspektive. Siehst du da Roadblocker? Also neben sozusagen den Ambitionen, auch Technologie ist eigentlich heute selten ein Problem. Es gibt genug verschiedene Techniken, die die Dinge bedienen können. Häufig hat man natürlich auf halber Strecke dann besondere formale Aspekte zu bedienen oder auch Diskussionen oder auch mal innovativ in vielleicht neuen Rechtsfragen zu sein. Also siehst du am Horizont schon das ein oder andere Wölkchen?
Natürlich, das Thema Datenschutz, eher vielleicht aus der politischen Brille betrachtet, ist natürlich eins, wo wir wissen, in Deutschland ist das in vielen Stellen immer noch eine Herausforderung. Damit richtig umzugehen, führt, glaube ich, auch bei Firmen einfach zu Verunsicherung. Was ist da jetzt datenschutzrechtlich konform? Wo muss ich hier genau aufpassen? Und deswegen ist das natürlich auch ein Themenbereich, den wir uns mit Zwings gut angucken, gerade auch wenn wir uns Anwendungsfälle im Bereich Gesundheitsdaten und Patientendaten angucken, dann ist das natürlich ganz wichtig, dass wir da wirklich eine sichere Arbeitsumgebung schaffen, weil ich glaube, gerade in so einem Datenraumprojekt darf auf jeden Fall nichts schiefgehen, wenn man dann ganz schnell das Vertrauen in solche Projekte verlieren kann. Deswegen ist da ein absoluter Schwerpunkt drauf, Thema Datenschutz, natürlich auch das Thema Kartellrecht bei der Vereinsgründung und dann auch wiederum im Datenraum später. Das sind, glaube ich, viele Fragen, die jetzt diese ganzen Datenraumprojekte tatsächlich auch parallel für sich noch rausfinden müssen. Wie weit kann man schon gehen? Wo gibt es noch Hindernisse? Also das sind mit Sicherheit die Bereiche, die wir uns noch genau anschauen werden.
Vertrauen ist das richtige Stichwort. Vertrauen in Technologie, in richtige formale Rahmenbedingungen. Wie sieht's aus mit Vertrauen in künstliche Intelligenzkonzepte aus deiner Sicht? Wie weit sind wir da heute und können wir da auch schon ein erstes Vertrauen zu aufbauen?
Ich glaube, das Vertrauen gibt es in vielen Bereichen schon. Künstliche Intelligenz wird ja tatsächlich auch schon eher aber im Bereich der assistierenden künstlichen Intelligenz in der industriellen Gesundheitswirtschaft schon oft genutzt, im Bereich der Bildgebung oder auch Large Language Modelle zum Auslesen klinischer Studien, um da einfach Geschwindigkeit in die Prozesse zu bringen. Ich glaube, den größeren Schritt müssen wir noch gehen, um dann wirklich auch bei den Patienten am Ende das Vertrauen zu erreichen, dass Dinge von der künstlichen Intelligenz vielleicht komplett übernommen wurden. Ich glaube, da braucht man jetzt schon in den nächsten Jahren schon auf jeden Fall noch die Schnittstelle des Arztes oder des medizinischen Fachpersonals. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht jetzt, dass da Schritte so richtig übernommen werden können.
In der Gesundheitswirtschaft reden wir eher auch immer von Jahrzehnten, jetzt nicht von Jahren. Von daher haben wir da wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit. Inwiefern spielt aber auch schon die KI-Diskussion in die Initiative Sphinx, weil es ja, wie du es angesprochen hast, super spannend, ja, also Dinge auch ausprobieren, den Mehrwert zeigen, um dann auch wieder regulatorisch gemeinsam, ne, aber am Objekt sozusagen, Dinge nachzuschärfen und dann vielleicht aber auch so KI-Rahmenbedingungen, wann darf man, wie darf man das einsetzen, zu schärfen. Also inwiefern ist es in Sphinx dann auch jetzt ein wichtiger Part in der nächsten Zeit, das mitzudenken, mit Rahmenbedingungen zu schaffen?
Das ist auf jeden Fall einer der Anwendungsbereiche, die wir uns anschauen. Wie können wir über so einen Datenraum die Datenbasis erweitern, um vielleicht wirklich auch mal künstliche Intelligenz in Deutschland trainieren zu können? Da hören wir jetzt mal von den Firmen noch, das wird im Ausland gemacht oder basierend auf ausländischen Daten. Und da denken wir schon, dass ein Datenraum die Datenbasis in Deutschland vergrößern kann, um dann auch mal künstliche Intelligenz auf Basis der Daten auf so einem Datenraum trainieren zu können.
Vielen Dank für den umfassenden Einblick von Datenräumen, aber auch den insgesamt Rahmenbedingungen, die man schaffen muss. Die letzte Frage und dann nochmal ins Big Picture. Was wünschst du dir in den nächsten 12 Monaten insgesamt in der deutschen Gesundheitswirtschaft? EPA sind ja Themen, du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, aber was wären aus deiner persönlichen Sicht große Fortschritte im deutschen Gesundheitswesen?
Mit Blick auf die nächsten 12 Monate muss man sich natürlich vor Augen führen, dass wir schon langsam Richtung Bundestagswahlen 2025 gehen, sodass wir ehrlicherweise nicht davon ausgehen, dass noch die ganz große gesetzgeberische Welle kommt. Ich glaube aber, wir haben in den letzten 2 Jahren tatsächlich gesetzgeberisch gute Fortschritte gemacht mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz, mit dem Medizinforschungsgesetz. Unser Wunsch wäre es, diese Gesetze jetzt mit Leben zu füllen, die wirklich in die Umsetzung zu bringen, Dinge wie das Forschungsdatenzentrum tatsächlich so aufzubauen, dass die Industrie schnell auf Daten daraus zugreifen kann, dass da keine langen bürokratischen Prozesse dazwischen stehen, man lange Antragsfristen hat, dass klinische Studien tatsächlich beschleunigt werden, dass Bürokratie bestmöglich abgebaut wird. Also das sind Dinge, wo wir, glaube ich, in den nächsten 12 Monaten, auch wenn der politische Prozess Richtung Bundestagswahl geht, glaube ich, noch Dinge voranbringen können.
Rabea, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und auch Schaffenskraft in den ganzen Pioniervorhaben rund um deine Arbeit beim BDI. Insbesondere natürlich auch im Projekt Sphinx, sehr spannend, hoffentlich mit sehr schnellen ersten Erfolgen, die das Ganze sozusagen dann ins Rollen bringen, nämlich das Selbstverständnis, mit dem wir vielleicht im nächsten Jahrzehnt im Datenteilen denken und agieren können. Vielen Dank, mein Name ist Thorsten Redlich und das war die Sprechstunde IT-Sicherheit. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert doch auch gerne den Podcast. Bis bald.